Hallo, liebe Menschen, Hallöli, Hallöli, da draußen, hier drinnen, in unserem gemütlichen Café und mir gegenüber, wie immer, Gott sei Dank, er ist noch da, der Felix, da.
Hallo.
Heute haben wir mal ein etwas leichteres Thema uns vor die Brust genommen, nachdem wir jetzt unseren Marathon durchhaben. Aber bevor es dazu geht, Felix, ich hatte dich schon jauchzen hören, heute trinken wir hoffentlich wie immer ein leckeres warmes Getränk. Und da frage ich dich natürlich, was hast du uns dieses Mal mitgebracht in der Hoffnung, dich nochmal steigern zu können? Mundgeblasene, handgewebte Netze, was ist es?
Ja, ich bin heute bei einem richtigen Klassiker gelandet. Wir haben ja einerseits draußen wieder so ein bisschen Schmuddelwetter im Moment. Und auf der anderen Seite habe ich gestern irgendwie die Nacht durchgearbeitet bis 5 Uhr morgens. Und heute Morgen ging es dann um 9 Uhr direkt weiter. Also nicht so wahnsinnig viel geschlafen. Deswegen brauchte ich jetzt mal so einen richtig kräftigen, schönen, klassischen Schwarztee. Und dann habe ich meine Liste durchgeguckt an Tees, die ich schon mitgebracht habe. Und zu meiner Verwunderung stand der Thiele-Tee noch nicht drauf. Das ist ja einer der drei großen Klassiker aus Ostfriesland. Und ich hoffe, ich vertue mich nicht. Aber es wäre ihm auch würdig, wenn er schon zum zweiten Mal da wäre. Ist jedenfalls dieser silberne Tee von Thiele und Frese, heißt es dann ja, glaube ich. Und gilt als Otto Walkes Lieblingstee. Kann ich auch nachvollziehen. Ist tatsächlich von den Ostfriesentees nicht mein Lieblingstee. Da bin ich, glaube ich, eher so Richtung Bünding und grundsätzlich ja sogar eher Richtung English Breakfast. Aber der Tee jedenfalls ganz hervorragend, macht mich wach und schmeckt sehr gut.
Also plain schwarz heute.
So ist es, genau. Abgefahren. Was hast du mitgebracht?
Ich habe das gleiche Problem gehabt wie du, nämlich vor der großen Auswahl gestanden. Und im Gegensatz zu dir habe ich nicht gut katalogisiert, was ich davon schon vorgestellt habe. Deswegen habe ich mich auch heute ganz basic entschieden für einen Pumpkin Chai mit Kürbis, Ingwer und Orangenöl. Also was ich durch Fancy Tee nicht machen kann, mache ich durch Präsentation. Er ist hier in so einer schönen Glastasse, ganz bernsteinfarben. Und ich habe mir daneben ein kleines Pinnchen mit Milch gestellt. Das werde ich jetzt da so reinschenken und dann wirft das ja immer so Wolken. Und das gibt dann so eine schöne milchig-gelbe Flüssigkeit. Und den verkoste ich jetzt einmal kurz.
Kai, während du da jetzt trinkst, hast du ja angekündigt vorher, dass wir ein leichtes Thema nehmen. Da würde ich dir eventuell ein Stück weit widersprechen. Ich glaube, so leicht ist es nämlich gar nicht. Ich kann das hier schon mal spoilern. Die Leute haben es sicherlich auch schon im Titel gelesen. Es geht im Allgemeinen um Wartung und da wollen wir über die Wartung selbst sprechen, über Wartungsverträge und alles so in diesem Kosmos. Ich glaube, so wenig Stichpunkte wir haben, so ergiebig ist das Thema. Also ich glaube, da steckt schon einiges drin.
Genau, die Leichtigkeit bezog sich eher auf die Vorbereitung im Vergleich zu den vorherigen Folgen. Stimmt. Emotional ist das jetzt natürlich ein viel größeres Thema, weil das viel mit Politik und wenig mit klassischer Softwareentwicklung zu tun hat.
Ja, und ich freue mich drauf, dass wir jetzt so ein Metathema wieder machen und glaube auch, dass wir da in nächster Zeit mehr hinkommen werden. Wir haben ja einerseits uns vorgenommen, externe Gäste auch einzuladen, aber dann auch mehr von diesen Metathemen zu machen, weil diese heftigen technischen Themen, also unser Epos, was wir jetzt dreiteilig ja dann in diesem Moment wahrscheinlich schon veröffentlicht haben, das ist natürlich schon schwere Kost und nicht für jeden, der so Podcasts zum Entertainment hört, das Richtige. Wir wollen das immer mal wieder einstreuen, aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal eine Periode, wo wir auch lockere Unterhaltung machen und hoffentlich auch interessante Informationen mitgeben können. Sollen wir ins Thema direkt mal einsteigen?
Gerne. Ich suche gerade schon nach dem roten Faden, mit dem wir uns da durchschlängeln können. Hast du vielleicht einen spannenden Ansatz?
Ja, ich würde mal damit starten, was uns als erstes so einfällt, wenn wir an Wartungen denken. Also bei mir ist das ganz klar. Ich denke hauptsächlich erstmal an die ganzen Webseiten, die wir betreuen. Und das sind dann vor allem WordPress-Webseiten, zum Teil auch Shops mit Shopware und so weiter. Aber wir nehmen mal vielleicht diese Kategorie der WordPress-Seiten, weil das auch so ein ganz klassisches Ding ist, wo es so viele Seiten von gibt, dass die auch gefährdet sind für Angriffe. Und da ist ganz klar offensichtlich, dass die auch gewartet werden müssen, dass die Plugins aktuell gehalten werden müssen, dass WordPress aktuell gehalten werden muss. Und das ist vielleicht so dieser erste Themenkomplex, den wir uns schnappen können.
Ich denke, bei Wartung vor allem, und zwar übergeordnet, nicht nur bei WordPress, an ein Thema, das enorm wichtig ist, wenn es so auf lange Projektsicht geht, aber das von Anfang an kaum Menschen auf dem Schirm haben. Aber wie du es eben sagst, es ist enorm wichtig, wenn man eine Anwendung hat, die irgendwie im Internet ist, dass sie aktuell bleibt, dass sie gepflegt wird. Im Fall von WordPress, dass es da Sicherheitsupdates gibt. Das ist ja so das Nummer eins Einfallstor im Internet und aktuelle WordPress-Seiten. Und aber erstmal dem Kunden davon zu überzeugen, dass das notwendig und wichtig ist und auch Geld kostet, das ist, glaube ich, die ganz große Herausforderung bei diesem ganzen Thema Wartung.
Genau, und da hast du jetzt zwei Themen noch angeschnitten, unter anderem die Vertragssituation. Da tue ich mich tatsächlich auch immer schwer. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal in diesem WordPress-Gedankenkonstrukt bleiben, ja, was kann man denn für eine WordPress-Wartung verlangen? Also es gibt ja WordPress-Seiten von bis. Und da denke ich an die WooCommerce-Shops, die sogar auch ganz gutes Geld verdienen. Da ist jemand sicherlich bereit oder da ist es auch in den Augen der Kunden besonders wichtig, dass die Seite aktuell bleibt und eben gegen Angriffe geschützt ist. Und dann gibt es aber natürlich auch die kleinen Vereinsseiten, die für ihr Hosting vielleicht auch nur 5 Euro im Monat zahlen. Und wenn man denen jetzt mit einem Wartungsvertrag kommt, der 200 Euro im Monat kosten soll, dann springen die natürlich sofort ab und können nicht verstehen, warum das sinnvoll sein könnte. Und vielleicht ist es auch gar nicht sinnvoll so in der Form. Da tue ich mich total schwer, das zu bepreisen. In der Realität sieht es ja so aus, dass wir für die Wartung von einer einfachen WordPress-Website im Monat so 10 Minuten brauchen. Also wir machen das tatsächlich nicht über eine CLI oder über eine Plattform, was wir aber andenken einzuführen, weil das jetzt natürlich ein Haufen Seiten werden, die wir betreuen. Also das sind bestimmt, boah, ich muss jetzt lügen, aber also 30, 40 Seiten haben wir bestimmt, die wir da betreuen. Und da macht es natürlich schon Sinn, das auch ein Stück weit zu automatisieren. Aber bisher sind wir jedenfalls immer hingegangen und haben uns wirklich auf den Seiten eingeloggt und haben die Plugin-Updates, die nicht automatisch gelaufen sind, haben wir dann händisch gemacht. Da gibt es auch immer mal bezahlte Plugins, wo man ein bisschen mehr Arbeit mit hat, die man dann vielleicht sogar aktiv hochladen muss. Und dann haben wir das WordPress-Update gemacht und dann haben wir vorher und hinterher auch immer einen Vergleich gemacht. Das ist ein bisschen unterschiedlich von Seite zu Seite. Also bei manchen Seiten wird sehr intensiv geprüft. Da werden zum Beispiel auch Testbestellungen gemacht und geguckt, ob die E-Mails ankommen und so weiter und so fort. Und bei anderen gibt es dann eine einfache Sichtprüfung, weil das in dem Moment dann auch ausreichend ist. Insgesamt dauert so eine Wartung aber eben meistens nur diese 10 Minuten vielleicht. Und dafür dann Geld abzurechnen, ist natürlich immer schwierig. Ne? Also könnte man jetzt sagen, im Jahr kommt man dann vielleicht auf 2 Stunden. Dann würde man mit unserem aktuellen Stundensatz von, ich sage jetzt mal 100 Euro, würde man dann 200 Euro abrechnen im Jahr. Und das wäre es dann. In der Realität kann man es dafür aber natürlich nicht anbieten. Weil wenn nur einmal eine Sache schiefläuft, sitzt man dann schnell 4, 5, 6 Stunden dran, das dann auch zu reparieren. Und das muss natürlich irgendwie auch abgedeckt sein. Und wir verkaufen ja nicht rein unsere Stunden, sondern wir verkaufen ja auch diesen Service, dass wir die Seite immer erreichbar halten. Wir verkaufen die Sicherheit, unser Know-how, wie das funktioniert. Deswegen ist da die Preisfindung aber für mich schwierig.
Das ist so ein bisschen das, was du gerade nochmal im Nachsatz angesprochen hast. Man hofft natürlich, dass es bei jeder WordPress-Seite damit getan ist, dass man da mit 5 Schritten durchgeht und dann läuft alles wieder. Das ist ja im Sinne von allen. Aber dann kommt es halt doch mal hin und wieder vor, dass irgendetwas schief geht bei so einem Update von einem Plugin oder von der Seite. Dann ist irgendwann zerschossen, dann muss man sich wieder in den Code arbeiten und sowas. Und dann kann aus so einem eigentlichen Arbeitsschritt, der 10 Minuten dauert, wirklich dann mehrere Tage Arbeit werden, weil das so einen gigantischen Rattenschwanz hinter sich herziehen kann. Insbesondere, wenn man dann alte Webseiten hat, wo vielleicht noch veraltete PHP-Versionen drauf sind und solche Späße. Also das wird dann auf einmal ein gigantischer Wust. Und den dann über so einen Pauschalvertrag abzuwickeln, das ist dann wirklich so ein bisschen ein Gamble. Wir wetten da drauf, dass im Jahresdurchschnitt es meistens gut funktioniert und nehmen dann damit in Kauf, dass es bei manchen Seiten manchmal eben zu so Problemen führt.
Genau, und dann, ja, habe ich ja schon gesagt, ist das sehr individuell pro Kunde, was man da dann auch verlangen kann. Und für uns ist es ganz wichtig, dass wir die Wartung für die WordPress-Seiten, die wir gerade selbst hosten, dass wir die auch machen. Weil in dem Moment, wo ein Angriff stattfindet, haben wir wahnsinnig viel Arbeit, müssen dem Kunden viel erklären und das fällt schon ein Stück weit auf uns zurück. Deswegen ist uns immer sehr daran gelegen, dass die Webseiten auch aktuell sind, dass da eben nichts passiert, dass der Kunde vernünftig weiterarbeiten kann. Da bin ich manchmal bereit, auch preislich entgegenzukommen, einfach damit man sagen kann, gut, dann machen wir die Updates, aber dann haben wir vielleicht später nicht die Probleme. Aber ich denke mal, ein fairer Preis für ein WordPress-Update im Monat festzulegen. Ich würde jetzt hier gerne so eine Pauschalaussage machen, aber ich finde mich doch ein bisschen schwer.
Hol mal die Formel raus, Felix, komm.
Also ich kann unsere Range sagen. Unsere Range geht so von 50 bis 500 Euro im Monat mit sehr unterschiedlichen Leistungen, weil da zum Teil natürlich dann auch Hosting-Leistungen und sowas dabei sind. Aber ich glaube, unter 50 Euro kann man es wirklich effektiv nicht anbieten. Das funktioniert nicht. also man muss ab und zu mal eine PHP-Version von 7 auf 8 updaten und da springen einem 3 Plugins entgegen. Und wenn die Website ein paar Jahre alt ist, muss man irgendwann ins Theme ran und da Anpassungen machen. Also darunter geht's nicht. Ich glaube, darunter wäre nichts wirtschaftlich. Und dann gibt's halt viele Seiten, die einen erweiterten Bedarf haben an Wartung. Also ich habe das eben schon gesagt mit diesen zusätzlichen Prüfungen und so. Dann ist es auch einfach mehr Zeit, die da ins Land geht. Und wir haben dann immer wieder auch so Pakete, wo wir dann sagen, wir haben zum Beispiel so Inklusivstunden im Monat mit drin und macht dafür quasi eine Pauschale, dann sind die Stunden etwas rabattiert. Und das sind dann Kunden, die im Wesentlichen monatlich ein gewisses Kontingent abnehmen und darüber bietet man dann so einen Rabatt an und dann ist es am Ende so eine Mischkalkulation. Das fühlt sich meistens am fairsten an, weil man letztlich seine Stunden, die man macht, abrechnen kann und für den Kunden ist es aber fair, weil die Stunde etwas rabattiert ist. Ja, und das funktioniert halt so lange, wie der Kunde regelmäßig mit so kleineren Aufträgen dann kommt.
Das ist jetzt wieder so eine Nicht-Antwort, wenn es darum geht, da eine Formel aufzustellen. Aber wie immer natürlich, es kommt drauf an. Nee, aber du hast das ja eingangs schon gesagt, ne? Manche Seiten sind halt wirklich einfach nur so Präsentation mit statischem Text von irgendwelchen ehrenamtlichen Vereinen vielleicht noch. Andere sind blühende Online-Shops, wo jeden Tag zig hunderte Bestellungen eingehen. Und was wir als Worst-Case-Szenario natürlich haben, wenn bei so einem Update was schief geht, ist, dass wir einen Backup von nachts wieder einspielen. Aber wenn dann in der Zeit bei so einem Online-Shop schon, weiß ich nicht, 100 Bestellungen passiert sind,
genau,
dann ist das natürlich ein dramatisches Problem, als wenn so eine Seite, die sich seit 5 Jahren eigentlich nicht verändert hat, wieder auf den Stand von gestern zurückgesetzt wird. Und da ist es ja nur ganz logisch, dass dann auch die Wartungsarbeiten bei den großen, wichtigen und brandaktuellen Seiten umfangreicher und damit auch teurer sind als bei so kleineren Seiten.
Ja, total. Ich habe jetzt gestern noch den Fall gehabt, dass ich eine Seite aktualisiert habe. Oder man muss eigentlich anders sagen, der Kunde hatte eine Änderung gemacht. Er wollte unten nur das Copyright von 2024 auf 2025 ändern. Und da ist ihm sein sehr altes Theme wohl irgendwie entgegengesprungen und die Schriftart wurde nicht mehr richtig angezeigt, dass eigentlich nur Open Sans, die da drauf ist. Und dann wurde Times New Roman angezeigt. Sieht natürlich entsprechend grausig aus. Und dann ist er auf mich zugekommen und hat gesagt, Felix, kannst du die Website nicht einfach zurücksetzen auf den Stand von gestern? Und ich bin dann hingegangen und habe versucht, die Datenbank einfach zu resetten, weil die ganze Informationen, die man so über die UI eingibt, die landen ja eigentlich in der Datenbank. Ja, hat nicht funktioniert, weil dann irgendwie scheinbar auch, ich weiß nicht, ob dann zwischendurch Plugin-Updates passiert sind. Jedenfalls war das dann nicht mehr so richtig brauchbar und nicht mehr so richtig synchron. Jetzt hätte ich natürlich hingehen können und auch die Dateien wieder einspielen. Das wäre bei der einigermaßen statischen Seite auch kein Problem gewesen. Ja, aber der richtigere Weg war dann natürlich an der Stelle zu sagen, ich bind das Open Sans nochmal lokal ein, pack das richtig in den Code rein, guck, wo das Problem ist und habe dann da 2-3 Stunden dann gesessen. Und das ist genau so ein Fall, ne? Die Website hat einen sehr einfachen Wartungsvertrag. Also der hat sich auf jeden Fall über die nächsten Jahre schon mal gelohnt.
Für den Kunden jetzt nicht so für uns.
Ja, ja, genau, genau.
Aber andererseits, die Frage ist natürlich rückblickend, wie viele Jahre hat der Kunde den Wartungsvertrag bezahlt und wir konnten das wirklich relativ einfach updaten und hatten da keine größeren Arbeiten mit. Ich frage mich ja, wie der Kunde mal so als pauschale Entität denn darauf reagiert, wenn du ihm dieses Konzept vom Wartungsvertrag überhaupt erst vorschlägst. Haben die das selber auf dem Schirm oder sind die damit dann einverstanden, dass die über die eigentliche Investition des Projekts noch Sachen bezahlen müssen? Weil eigentlich denkt man ja, ich kaufe eine Webseite und dann habe ich die und das ist so eine Einmalinvestition.
Ja, das ist total interessant und auch unglaublich unterschiedlich. Ich hoffe, ich kriege das jetzt alles in meinem Kopf sortiert. Also, ich sag mal so, alle Leute mit Webseiten haben die Vorstellung, dass sie auch fürs Hosting was bezahlen müssen. Also da kommt eigentlich jeder hinterher. Aber die wenigsten Kunden haben so diese Updates auf dem Schirm. Das ist so, wie du das gerade gesagt hast. Und bei Webseiten gibt's das schon nochmal, dass man den Leuten dann erklären kann, einerseits, dass man zum Beispiel bezahlte Plugins hat. Wir benutzen zum Beispiel so einen WordFence ganz gerne, der dann so die Login-Attempts zum Beispiel reguliert und so ein IP-Blacklisting macht und so weiter und so fort. Halte ich für ein cooles Sicherheitsfeature. Gibt's auch in einer Gratis-Variante, die auch ziemlich gut funktioniert. Das haben wir dann meistens bezahlt drauf, aber dann gibt's ja weitere Plugins, die uns Geld kosten, wo wir auch Volumenlizenzen haben. Bin ich, glaube ich, schon in der WordPress-Folge mal drauf eingegangen. Und das sind natürlich Sachen, die wir einerseits weiter berechnen müssen. Und auf der anderen Seite gibt's halt dann die Wartung. Und ja, die wenigsten Kunden haben da eine Idee von, dass das Geld kosten kann. Und vor allem, dass es halt wesentlich teurer als das Hosting ist. Weil wenn ich mir irgendwo eine Seite hoste, dann bin ich eben oft im Bereich von 5 bis 10 Euro im Monat. Und die Wartung bekommt man dafür realistischerweise nicht in der Größenordnung. Und wo die Kunden eigentlich noch weniger eine Vorstellung davon haben, ist, wenn wir Web-Anwendungen machen. Das ist ja dann wirklich Software, die im Web läuft, also sei das irgendein Konfigurator oder ne, also diese klassischen Web-Anwendungen, die wir so bauen. Und da hat eigentlich keiner auf dem Schirm, dass die gewartet werden müssen. Also ich denke an die Tools, die du zum Beispiel mal gebaut hast, diese kleineren Konfiguratoren. Da hat weder der Kunde eine Vorstellung davon, dass es gemacht werden muss, noch können wir das letztlich platzieren. Und das führt dann dazu, dass die Anwendungen einfach nicht geupdatet werden. Und nach 3-4 Jahren kommen die Kunden an und sagen, hier, wir brauchen eine Änderung. Oder manchmal auch schon nach 2 Jahren, das reicht eigentlich auch schon. Und dann sind wir eigentlich an einem Punkt, wo wir sagen so, boah, das ist jetzt aber schon mal ein Haufen Arbeit, das nur auf den aktuellen Stand zu bringen, also alle Packages und so zu aktualisieren. Manchmal führt es sogar dazu, dass man sagt, eigentlich wäre eine Neuentwicklung das Richtigere, obwohl das damals super gebaut war und die Technik heute gar nicht so viel weitergegangen ist, aber einfach, weil das Ding veraltet ist und das Updaten bei einem kleinen Tool aufwendiger wäre, als das ganze Ding einfach mal neu zu machen.
Das ist ja so ein bisschen das Ding bei Web-Anwendungen, wenn wir da mal die Brücke schlagen, im Vergleich zu Webseiten mit so WordPress und sowas, wo es ja wirklich auch handfeste Security-Probleme geben kann, wenn du das nicht aktuell hältst. Hast du das ja bei so Anwendungen meistens eher nicht, sag ich mal, mit allergrößter Vorsicht.
Weil die auch oft nicht frei zugänglich sind, ne?
Ja, genau das. Und weil sie dann nochmal so ein bisschen anders oder gezielter programmiert sind. Da können wir vielleicht mal ein eigenes Thema draus machen. Internetsicherheit. Aber da ist dann eher das Problem, die Anwendung, wenn sie einmal geschrieben ist, funktioniert die super gut. Man hat ja auch die Versionen dann festgepinnt und das funktioniert total töfte für viele Jahre. Das große Problem bekommt man dann, das hast du gerade angesprochen, wenn man irgendwann mal noch eine Erweiterung schreiben muss und dann 5 Jahre Updates irgendwie nachholen muss, um das überhaupt erstmal wieder irgendwie ans Laufen zu bekommen. In der Zwischenzeit haben sich PHP-Versionen geändert, Node-Versionen geändert und so weiter und so fort. Und das ist dann eigentlich das, wo man sagen muss, ja, wir müssen den Kunden jetzt davon überzeugen, dass der bei uns die Wartung bestellt. Das ist ja so ein bisschen ein Service, den wir dem aufzwingen wollen, obwohl er vielleicht nicht unbedingt dafür sensibilisiert ist, warum er dafür Geld bezahlen muss, um uns eigentlich in der Zukunft die Arbeit leichter zu machen.
Ja, bei WordPress hat man ja manchmal noch den Vorteil, dass man auch eine Änderung sieht. Also, dass man zum Beispiel mit seinem Theme auf einmal mehr Sachen machen kann oder dass der Editor irgendwie mehr Sachen kann. Und bei den Web-Anwendungen beschränkt sich ja eine Wartung erstmal darauf, dass die Anwendung sich nicht verändert, aber eben die neuesten Packages hat, die neueste PHP-Version, TypeScript-Version, wie auch immer, und erstmal weiterläuft und quasi für zukünftige Entwicklungen fit gemacht ist. Aber seltenst kommen damit ja wirklich optische oder funktionale Änderungen dann.
Man muss natürlich auch sagen, insbesondere bei solchen Packages muss man ja nicht immer jede Minute am Puls der Zeit sein. Da gibt es ja extra so LTS-Versionen von den großen Dingen, die also dafür gebaut sind, 1, 2 oder 3 Jahre so bleiben zu können. Aber selbst dann hast du auch irgendwann den Zeitpunkt, dass diese LTS-Versionen veralten. Und wir haben Anwendungen, die haben wir vor 5 Jahren mal geschrieben. Wenn wir die heute nochmal weiterentwickeln, alleine nur im Editor öffnen wollen, dann ist das schon ein ziemlich großer Hassel, da wieder reinzukommen.
Auf jeden Fall. Ja, unser Glück ist ja, dass wir Kunden meistens wirklich über Jahre betreuen und auch immer wieder Entwicklungen kommen. Und da ist es natürlich einfach. Da jubeln wir denen einfach die Updates unter. Das muss ich ganz trocken so sagen und alle Kunden, die zuhören. Nee, entschuldigen muss ich mich eigentlich gar nicht dafür. Ich glaube, das ist super, dass wir das machen. Also wir nehmen uns immer, ja, ich sag mal, vielleicht 5% unserer Zeit, lass es 10% sein, und sagen, wir updaten die Sachen auch. Das heißt einerseits, dass wir Packages aktualisieren. Das heißt aber auch, dass wir vielleicht mal auf eine neue Version von Material UI updaten, oder das heißt, dass wir eine Klasse, die wir damals geschrieben haben, auch einfach refactoren und ja, so ein bisschen an den aktuellen Stand der Technik anpassen. Und das versuchen wir eben so minimalinvasiv wie möglich im Rahmen unserer Entwicklung, im Rahmen der Weiterentwicklung von diesen Anwendungen zu machen. Bestenfalls veraltet die Anwendung dann gar nicht erst. Und ich glaube, bei den größeren Anwendungen, die wir betreuen, funktioniert das wirklich ziemlich gut. Und der Kunde kriegt da nicht so irre viel von mit, weil wenn ich ja jetzt sagen würde, dass da ein bestimmtes Budget für Wartung im Monat fällig ist, dann ist das erstens gar nicht gut abzuschätzen für mich, was das überhaupt bedeutet. Und ich kann jetzt auch nicht hingehen und sagen, Klasse XY baue ich jetzt neu oder auf Material UI in der neuesten Version, sondern das muss ja mitlaufen. Und deswegen ist es eigentlich am schönsten, wenn so in dieser klassischen Arbeit untergeht.
Also unterjubeln ist da vielleicht ein bisschen, krimineller Begriff. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Also das interessiert ja auch letzten Endes den Kunden im Endeffekt nicht, was wir dafür tun, um die Anwendung am Laufen zu halten. Und so wie wir normale Features entwickeln und Bugfixes machen, ist das eben auch ein normaler Teil der Arbeit. Das stimmt schon. Aber wir gehen ja schon hin und kommunizieren das regelmäßig, insbesondere wenn es dann mal größere Blöcke gibt, weil irgendein Major-Versionssprung da drin war oder sowas. Dann ist es nicht so, dass wir das vorher irgendwie als Auftrag einholen, so, ey, hör mal, ist das okay, wenn wir das machen, würdest du uns da ein Budget für bereitstellen? Sondern eher, wir sagen überzeugend und auch erklärend, warum das aus unserer Sicht notwendig ist und dass wir das machen. Und dann machen wir das. Und wenn dann irgendwie Diskussion kommt, dann kann man zumindest immer sagen, warum wir glauben, dass das wichtig ist und dass wir es angekündigt haben. Und wenn man da von Anfang an transparent mit ist, dann kann man das auch so in Anführungszeichen unterjubeln, in die normale Arbeit mit einfließen lassen, ohne da so einen separaten Vertrag mitzumachen.
Genau, ich glaube, das haben wir hier schon im Podcast mehrfach gesagt, dass einer unserer Hauptziele ja auch ist, sehr transparent gegenüber dem Kunden zu sein. Und nicht zuletzt auf den Rechnungen steht das ja immer mit drauf. Das heißt, spätestens da wird der Kunde das auch mitkriegen. Und ich werde auch nicht müde, das immer mal wieder hier und da fallen zu lassen, zum Beispiel im Podcast, aber natürlich auch gegenüber dem Kunden. Aber jetzt nicht in dem Sinne, wir machen jetzt hier einen riesen Wartungsposten oder so, sondern ich sage das einfach, dass wir das mitmachen und dass das für uns selbstverständlich ist. Ja, also habe ich zumindest jetzt noch keine Widerrede gehört.
Vielleicht nochmal ein paar technische Begriffe zu droppen. Da, wo es bei WordPress ja inzwischen die automatischen Updates von Plugins gibt, haben wir bei den Web-Anwendungen, die wir betreuen, egal ob jetzt PHP oder React, haben wir das Renovate-Tool entdeckt, um das mal hier zu platzieren. Das ist also ein Open-Source-Worker, sag ich mal, den man einrichten kann, sodass er jede Nacht die Repositories durchsucht und schaut, ob es da irgendwelche Versionsänderungen gibt. Und dann fließt er die Updates automatisch in die normale Pipeline ein. Und üblicherweise bei den Patches und Minor-Changes laufen ihn einfach durch. Und nur bei den Major-Versionssprüngen muss man sich dann anschauen, ob das geklappt hat oder nicht, oder wenn die Pipeline fehlschlägt. Das ist also ein ganz hilfreiches Tool, das wir jetzt schon öfter einsetzen, um eben wirklich in der tagtäglichen Arbeit diese Updates mit einfließen zu lassen und auch direkt mitzubekommen, wenn es da Änderungen gibt, die nochmal gesonderte Handarbeit bedürfen.
Bist du da insgesamt großer Fan von? Ich habe das ja im Wesentlichen mitbekommen, weil das unsere Pipeline-Minuten komplett aufgefressen hat in ganz vielen Projekten. Aber die positiven Seiten liegen natürlich auch auf der Hand. Hast du da eine Einschätzung, ob du das cool findest?
Das ist tatsächlich sehr schwer zu sagen, weil je größer das Projekt ist und je mehr Bauteile es hat, und damit meine ich Packages, desto mehr einzelne Sachen werden da gemacht. Und ich will da jetzt nicht zu sehr ins technische Detail gehen, aber der macht wirklich für jede Package-Gruppe, will ich es mal nennen, einen separaten Merge-Request. Und wenn wir da so eine elaborierte Pipeline hinterlaufen haben, die Pipeline-Minuten von GitLab zieht, dann hast du natürlich recht, dann kostet es viel Geld einfach mal, weil da sehr viele Dinge passieren. Aber auf der anderen Seite, die meisten davon laufen tatsächlich einfach durch. Das heißt, das haben wir schon mal nicht. Und die anderen, wo ein Fehler aufgetreten ist, die Merge-Requests ploppen direkt auf und man kann sich ganz kurz damit beschäftigen, weil es nur dieses eine Ding hat. Und meine Hoffnung ist, das habe ich jetzt allerdings nicht gegengerechnet, ist, dass quasi diese nächtlichen Pipeline-Minuten, die man da bezahlt, im Endeffekt günstiger sind als den Aufwand, wenn man sich jedes halbe Jahr oder sowas durch zig Pakete durcharbeiten muss, die sich aktualisiert haben, wo dann Kreuzabhängigkeiten bestehen und solche Späße. Mhm. Aber das müssen wir vielleicht mal gegenrechnen. Du hast schon recht, kostet auch Geld.
Also aus meiner Erfahrung ist es ja immer so, dass regelmäßige Updates immer weniger Zeit kosten, als wenn man sich das zum Beispiel halbjährlich, jährlich oder im noch längeren Intervall vornimmt. Weil wenn man nur wenige Pakete updatet, dann hat man ein sehr gutes Verständnis davon, wo vielleicht auch was schiefgegangen sein könnte oder wo man nachgucken muss. Und in dem Moment, wo man immer das in einem großen Paket updatet oder viele Versionssprünge macht, ist man sehr, sehr schnell verloren, wo denn, wenn ein Fehler auftritt, wo das überhaupt passiert ist. Und deswegen ist natürlich so ein Renovate-Tool cool, weil es wirklich sehr, sehr kleinschrittig Updates macht und man sehr früh Bescheid weiß, wenn irgendwas nicht geklappt hat.
Ich glaube, wenn man einen eigenen Runner hat, der nachts eh nicht macht, weil alle Menschen schlafen, dann ist das eine ganz coole Sache, dass in der Zeit dann diese automatischen Dinge passieren.
Ja, das stimmt natürlich. Jetzt hast du schon über externe Bibliotheken auch viel gesprochen und Packages haben wir jetzt auch schon oft genannt. Sag mal eine grobe Marschrichtung. Wollen wir damit insgesamt sparsam sein, weil so Packages ja auch immer ein gewisses Risiko bringen und man sie halt aktuell halten muss und da natürlich Arbeit mitkommt und die auch verhalten können? Oder nutzen wir die gerne, weil sie eben von jemand anders geupdatet werden, wir damit keine Arbeit haben? jemand anderes sich drum kümmert und die meistens mehr Edge Cases berücksichtigen, als man das jemals selbst könnte.
Klingt einer klassischen Suggestivfrage.
Ja, aber ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will. Aber ich schmeiß das mal so rein, weil gerade bei WordPress haben wir jetzt zum Beispiel die Prämisse, wir wollen möglichst wenig Plugins verwenden. Einfach wirklich aus dem Grund, dass jedes Plugin, das von beliebigen Entwicklern kommt, auch ein Einfallstor irgendwo ist, geupdatet werden muss und seine eigenen Fehler mitbringen kann. Und da könnte man ja drauf kommen, dass es bei Bibliotheken, bei Packages auch so ist. Ich habe aber das Gefühl, dass es da vielleicht anders ist.
Nee, das ist schon grundsätzlich auch dasselbe. Also tatsächlich, wenn irgendjemand auf die Idee kommt, ein Feature umsetzen zu wollen, weil der Kunde irgendwas Fancyes überlegt, irgendeine bestimmte Anforderung hat, dann sollte natürlich schon der erste Gedanke sein, gibt es da vielleicht schon Menschen, die das Problem auch hatten und die dafür schon fertige Packages gebaut haben, die ich relativ einfach einbinden kann, um mir einen großen eigenen Programmieraufwand zu sparen. Weil jede Anforderung, die der Kunde hat, die baut sich ja meistens aus mehreren Einzelanforderungen auf und häufig gibt es dafür schon irgendwelche Einzelteile, die man wiederverwenden kann. Wichtig ist mir dann immer, dass die Leute überlegen, ist es denn den Aufwand wert, statt es selber zu bauen? Und dazu zählt nicht nur der Aufwand, das Package zu installieren, sondern auch das zu warten. Und das häufigste Problem bei so externen Paketen, die man sich reinholt, ist ja, dass sie irgendwann nicht weiterentwickelt werden. Und dann hast du irgendwo so ein Paket verbaut, tief in deiner Anwendung, und das wird dann irgendwie nicht mal weiter fortgesetzt. Und dann kommst du wieder genau in diese Dependency-Hölle rein. Deswegen haben wir mal als Maßgabe, die Arbeit, die irgendein Package uns abnimmt, muss groß genug sein, dass es sich lohnt, das nicht selber zu bauen. Und da gehen auch diese ganzen Edge-Cases rein, die du gerade angedeutet hast, wo man vielleicht nicht dran denkt, also Accessibility und verschiedene Inputs und verschiedene Browser und so weiter. Ist jetzt ein bisschen schwer, das ohne konkretes Beispiel zu benennen. Aber ich sag mal, so eine fancy Textbox, wenn man irgendwo so einen Fließtext einbauen will, mit Formatierung oder sowas, dann kannst du das natürlich alles selber bauen. Aber so ein WYSIWYG-Editor ist dann doch schneller importiert und gibt noch viel mehr Features und Möglichkeiten und hat verschiedene Browser berücksichtigt. Und da ist dann eben wichtig, dass das Paket groß genug und stabil genug ist, dass das, also groß genug im Sinne von viele Unterstützer hat, viele GitHub-Stars, viele regelmäßige Updates, um dann zu sagen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich für die nächsten Jahre auch noch gepflegt werden. Während dann so kleine Pakete, die so 20 Stars haben und wo das letzte Update schon ein halbes Jahr her ist, da ist es dann eher ein bisschen schwierig.
Das ist uns ganz wichtig, dass wir sprechen mal von abgehangener Software, dass die Sachen wirklich verwendet werden, dass sie produktiv verwendet werden, dass sie schon länger am Markt sind, bevor wir sagen, das lohnt sich für uns, die einzusetzen.
Ich habe noch ein ganz anderes Thema zum Abschluss, das so ein bisschen streift. Außer du möchtest noch was zum Thema Web-Apps und Webseitenwartung sagen.
Nö, das Einzige, was ich vielleicht noch ergänzt hätte, ist, dass man natürlich auch bedenken muss, wenn man ein Package anwendet, dass auch ein anderer Entwickler, der vielleicht in dieses Projekt mal reinkommt, sich vielleicht damit gar nicht so gut auskennt. Und wenn man dann nur ein bisschen mehr Aufwand hat, das in nativem Skript oder selbst zu machen, ist es manchmal verständlicher für denjenigen, der vielleicht als nächstes an dem Projekt arbeitet. Ist so ein Gedanke, den man da auch mit einfließen lassen kann.
Wir haben jetzt sehr viel über technische Wartung gesprochen, also Plugin-Updates und Package-Updates. Aber ich finde, was auch da rein zählt, ist menschliche Wartung, also Telefonsupport mal ganz klassisch. Mhm. Das geht auch so ein bisschen in die Richtung, dass man eigentlich das Projekt abgeschlossen hat, aber dann ruft doch der Kunde mal an und sagt, so wie jetzt in deinem Fall, weiß ich nicht, ich hätte gerne entweder einfach nur eine Nachfrage zu irgendwelchen Zusammenhängen oder einen Wunsch von, hey, könnt ihr mir mal das Bild tauschen oder Öffnungszeiten aktualisieren oder weiß ich nicht was. Also so Kleinstdinge, die dann wirklich innerhalb von Minuten abgefrühstückt sind, wo ich mich dann auch jedes Mal frage, eigentlich ist das jetzt Arbeitszeit, die ich hier verwendet habe, nicht nur für diesen einen Menschen, mit dem ich da jetzt Kontakt hatte, sondern auch wieder Kontextbruch, ich musste meine andere Arbeit stoppen, weil das Telefon klingelt, musste mich da wieder umgewöhnen und so weiter und so fort. Aber für effektiv 5 Minuten Zeit kann ich da jetzt nicht auch irgendeine Zeit erfassen und am Ende des Monats in Rechnung stellen.
Ja, machst du ein cooles Thema auf, was dazu sehr gut passt. Könnte man wahrscheinlich jetzt eine ganz eigene Folge zu machen. Das ist auf jeden Fall Teil unserer Wartungspakete auch, dass wir sagen, wir supporten dann auch, will heißen, wir sind in gewisser Weise erreichbar in gewissen Grenzen und also da steht immer offiziell, glaube ich, von 9 bis 18 Uhr oder sowas drauf. de facto bin ich
zumindest was?
Sehr viel erreichbar.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Und per E-Mail kann man uns sowieso mal erreichen. Also wir helfen denjenigen dann schon schnell, wenn da Probleme auftreten. Und das ist definitiv natürlich ein Element, ein Baustein von unseren Wartungsverträgen, dass wir auch einen Support machen. Und wie du das sagst mit dem Abrechnen, tue ich mich auch extrem schwer. Also man kann vielleicht pauschal sagen, wenn ich mit Leuten telefoniere, rechne ich das nicht ab. Das stimmt nicht immer, aber so im Groben kann man das, glaube ich, so sagen. Und der Gedanke, den ich dahinter habe, ist, dass jedes Telefonat mit einem Kunden natürlich auch irgendwo an der Kundenbindung was macht. Und man erzählt nicht nur immer produktive Sachen, sondern ich habe mit vielen Kunden eine ganz persönliche Beziehung. Und dann redet man über dies und das, dass ich geheiratet habe und was auch immer. Und das kann man natürlich so einfach nicht abrechnen. Und ich finde es ganz wichtig, dass man immer wieder mit dem Kunden in Kontakt ist. Und ich will vor allem auch nicht, dass der Kunde am anderen Ende der Leitung denkt, wenn ich jetzt noch 5 Minuten über das Wetter quatsche, dann kostet mich das 10 € mehr. Sondern da will ich einfach, dass man sich die Zeit nehmen kann, auch füreinander persönlich. Das ist mir ganz wichtig. Und deswegen rechne ich das eigentlich nie ab. Und ich würde das auch so beibehalten und mich da mit den Wartungsverträgen und den Beträgen, die wir da bekommen, dann vertrösten.
Ich sehe das immer so ein bisschen ja auch als Investition. Wir rechnen ja auch nicht ab, wenn wir mit Kunden über neue Projekte reden oder
genau
so.
Genau so.
Weil dann kostet es mich jetzt vielleicht, weiß ich nicht was, 20 € oder 30 €, weil ich dem jetzt am Telefon irgendwie schnell eine Auskunft gebe. Aber auf lange Sicht hoffentlich machen wir damit eine gute Figur beim Kunden und der denkt sich, boah, die machen nicht nur effektiv die Arbeit, die ich denen auftrage, sondern das ist so ein stimmiges Gesamtpaket, das sind menschlich coole Menschen und da macht einfach die Zusammenarbeit Spaß, um dann beim nächsten Projekt vielleicht auch wieder eher in Frage zu kommen, als dass sie sagen, boah, die sind so akribisch, rechnen jede Minute am Telefon ab, da habe ich jetzt nicht Bock, noch ein Projekt zu machen.
Übrigens, beim Abrechnen kriege ich sehr positives Feedback, dass wir wirklich sekundengenau abrechnen, hat aber jetzt mit dem Support nichts zu tun. Also in dem Moment, wo wir was programmieren, machen wir das natürlich sehr genau. Aber genau bei den anderen Sachen sind wir da auf jeden Fall lockerer unterwegs. Und ich glaube eben, dass das auch richtig ist.
Ja gut, Felix, meine Liste ist zu Ende.
Ich bin soweit auch durch. Hoffe, wir konnten ein paar Insights geben, wie es bei uns läuft.
Ist ja wie immer so kaum was notiert. Und ich dachte, ach, da galoppieren wir schnell durch. Und jetzt reden wir doch schon eine halbe Stunde miteinander.
Ja, hat aber Spaß gemacht.
Ich finde auch. Mal wieder so ein lockeres Thema. Da kann man so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, mir bringt das vor allem auch insofern was, als dass ich ja über viele Themen dann auch, während ich mir Notizen mache, aber spätestens, wenn ich spreche, auch drüber nachdenke. Und dann überdenkt man natürlich so das eine oder andere Modell auch mal. Und ja, das kann gut sein, dass wir hier auch ein paar Infos mit rausnehmen und vielleicht sogar was ändern. Oder zum Beispiel unsere Verträge streamlinen, das ist das richtige Wort dafür. Also ich sag mal vereinheitlichen auf Deutsch. Das ist sowas, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, als ich was zu den Preisen sagen sollte. Wir haben ja wirklich Preise, die von 50 bis 500 reicht wahrscheinlich nicht mal aus, die Range. Weil wir haben dann auch private Leute, denen wir die Updates so mitmachen, weil das Freunde von uns sind und so weiter und so fort. Und da habe ich zum Beispiel jetzt den Gedanken bekommen, dass das mal Sinn machen könnte, da schon wirklich vielleicht Stufen draus zu machen, die dann nicht so individuell sind, einfach um die Abrechnung zu vereinfachen. Also es sind ganz viele Gedanken, die da immer kommen und deswegen macht mir das nicht nur Spaß, hier die Insights nach außen zu teilen, sondern es bringt uns selbst ja auch was.
Haben wir dann bald das Silber-, Gold- und Diamant-Premium-Support-Paket?
Ja, das dann wieder seine eigenen Nachteile mit sich bringt, wenn man es in so einem Konstrukt macht. Aber wir werden unsere Hörenden hier auf dem Laufenden halten.
Ja, fantastisch, Felix. Mein Tee ist leer. Er war sehr lecker. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir zu sitzen beim Café. Ich bleibe noch ein bisschen sitzen und schaue mir hier die Menschen an. Und dann hören wir uns nächste Woche, aber ich sag mal beim nächsten Mal wieder.
Kai, ich freue mich drauf und wir hören uns. Danke dir.